Jetzt ist gut. Also, zwei verschiedene Wege. Liebe Gemeinde, jedenfalls kennt ihr das altbekannte Sprichwort, es führen verschiedene Wege nach Rom. Natürlich denke ich, dass wir die Ferien hinter uns haben und nicht alle sind in Rom gewesen, in den Sommerferien. Und ich denke auch, dass wir jetzt nicht gerade die nächste Reise auf Rom geplant haben. Aber das Sprichwort, alle Wege führen, oder es führen verschiedene Wege nach Rom, will doch aussagen, man kommt auf verschiedenen Wegen zum Ziel. Und das Sprichwort möchte ja auch fragen, was für Ziel haben wir in unserem Leben drin? Ja, die Sommerferien sind vorbei. Für einige hat der Schulalltag angefangen. Andere sind in die Lehre gekommen. Andere machen eine Studie oder irgendetwas. So der Herbstanfang ist immer wieder ein neuer Anfang, wo man sich auch überlegt, was für Ziel verfolge ich in meinem Leben drin? Ich denke, es ist richtig und wichtig, dass wir in unserem Leben Ziel haben und uns ganz gut überlegen tun, wie wir die einzelnen Ziele erreichen können. Der Apostel Paulus schreibt in seinem Brief an die Römer, dass es zwei ganz verschiedene Wege gibt, wo jeder Mensch gehen kann oder wo er die Wege vermeiden kann. Der eine Weg, sagt Paulus, führt zum Leben. Der andere führt in die Sackgasse, zu einem Abgrund, in den Tod. Und so lese ich euch den Abschnitt aus Römer 6, Vers 20 bis 23, wie er das an Christen von Rom geschrieben hat. Ja. Damals wart ihr Sklaven der Sünde und kanntet keine Gerechtigkeit. Und was waren die Folgen? Nichts Gutes, denn heute schämt ihr euch für das, was ihr früher getan habt. Es führte zum Tod. Doch nun seid ihr aus der Macht der Sünde befreit und seid Diener Gottes geworden. Jetzt tut ihr das, was zu eurer Heiligung führt und euch das ewige Leben bringt. Denn der Lohn der Sünde ist der Tod, das unverdiente Geschenk Gottes dagegen ist das ewige Leben durch Christus Jesus, unseren Herrn. Den Text habe ich euch ja letzten Sonntag angekündigt und habe euch gefragt, wie würdet ihr eine Predigt machen über diesen Text. Er ist nicht ganz einfach zu verstehen, habe ich den Eindruck. Und vielleicht habt ihr ja ganz lange gehirnt in dieser Woche, wie ihr das machen wollt. Aber ich denke, wir haben nachher mal beim Apéro Gelegenheit, darüber zu reden, wie ihr die Predigt gemacht hättet oder was ihr jetzt von mir hören könnt. Ich möchte euch einfach zeigen, wie ich die Predigt in Angriff genommen habe. Ich habe gesagt, es sind zwei verschiedene Wege. Der erste Weg ist der Weg von der Zielverfehlung. Und dann hat so die Worte drin, wie ein Sklave, wie Sünd und Tod. Diesen Begriff möchte ich nachgehen. Der zweite Weg ist der Weg vom Leben. Und da hat es wieder so einen Begriff, den wir heute auch nicht mehr so fest brauchen. Diener Gottes. Heiligung, ewiges Leben. Kommen wir aber zum ersten Weg, der Weg von der Zielverfolgung. Als ich den Text durchgelesen habe, habe ich gefunden, ja, Sklaven, das hat es früher noch gegeben. Ah, das müssen wir da noch. Eins weiter. Ja, Begriffsklärung, Sklave. Das hat es früher noch gegeben. Oder eben zu Amerika noch, oder zu Afrika, hat man so Sklaven gehört. Aber zum Glück kennen wir in Europa keine Sklaven mehr. Wir sind doch alles freie Menschen, die frei wählen können, was wir tun wollen und allenfalls für wer, dass wir arbeiten möchten. Am Begriff Sklave nachgehen, habe ich gesagt, Sklaven sind entweder Kinder, sind Männer oder Frauen, die Leibeigene sind. Sie arbeiten für ihren Herr oder für ihre Herrin. Sie müssen einfach arbeiten und haben oft keinen Lohn. Sie haben vor allem kein Recht, sie haben nur Pflichten. Im Alten Testament lesen wir auch von Sklaven, zum Beispiel von den Israeliten, wie es nach Ägypten gekommen sind und in Ägypten mussten Sklavenarbeit machen, wie sie dort unterdrückt worden sind und geschrauen haben zu ihrem Gott, er möge sie doch erretten aus dieser Sklavenarbeit heraus. Und Gott hat ja Mose beauftragt, die Israeliten aus der Sklaverei heraus zu befreien. Im 19. Jahrhundert ist in Amerika Sklaverei abgeschafft worden. Und ich weiss nicht, wer gestern noch Nachrichten geschaut hat. Gestern ist noch gesagt worden, dass wir, auch wir Schweizer, eigentlich mit der Sklavenarbeit verbunden gewesen sind, vor allem mit der Baumwolle, wie es den Stoff auf Italien, auf Afrika verkauft haben. Und im Gegenzug haben Sklaven bekommen, die dann zu Amerika wieder müssen Baumwolle pflücken und die Stoffe in die Schweiz bringen. Also, aber vielleicht ist für uns Sklavenarbeit doch recht weit weg. Aber es gibt noch einen anderen Begriff von Sklaverei, den wir heute doch ab und zu auch brauchen. In unserer Welt, auch in unserem Alltag drin, verführt der Teufel immer wieder Menschen in seine Abhängigkeit ein. Und ich weiss nicht, wie es euch geht. Er zwingt uns manchmal zu Verfluchungen, Verfluchungen auszusprechen oder sonst wüste Wörter zu brauchen oder böse Taten zu vollbringen. Ich weiss nicht, ob ihr alles so Engel sind und das nicht passiert. Oder leidet ihr manchmal darunter, dass es eben so Sachen gibt? Der Paulus war da sehr offen und sehr ehrlich gewesen. Er hat geschrieben, denn das Gute, das ich will, das tue ich nicht, sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Ich, elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem Leib des Todes? Hätte Paulus damals schon gesagt. Und ich denke, das ist ja auch unser täglicher Kampf oder immer wieder, dass wir eben feststellen müssen, nicht das, was ich eigentlich will, tue ich, sondern es rutscht einmal das oder jenes, rutscht raus. So kommen wir zum zweiten Begriff, Sünd. Sünd brauchen wir im Alltag, ja im Grunde genommen, auch nicht mehr. Es sei denn, gerade in der Kirche oder in der RR redet da vielleicht noch von Sünd. Aber was heisst Sünd? Im Griechischen heisst Sünd Hamartia. So wird es im Neuen Testament gebraucht und das hebräische Wort Chata'a oder Chatat bedeutet eigentlich übersetzt beides Gleiche ins Deutsche, Verfehlen eines Zieles. Konkret oder im übertragenen Sinn heisst es also Sünd gleich Verfehlung. Und darum wird in den deutschen Bibelübersetzungen das Wort Verfehlung als Sünd wiedergegeben. Und zwar hat es noch nicht Verfehlung gegenüber am weltlichen Gesetz oder am Mitmensch gegenüber, sondern vor allem Gott gegenüber. eine Verfehlung Gott gegenüber. Man kann auch sagen, wenn Gott unser Ziel ist, dann ist Sünde, wenn wir am Ziel vorbeischiessen, also Gott, neben Gott durchlaufen tun oder Sachen machen, die nicht Gott möchte. Sünde besteht nach dem christlichen Verständnis in einer Abkehr vom Willen von Gott, im Misstrauen Gott gegenüber, im Zulassen vom Bösen oder eben auch, wie wir es in der Bibel auch immer wieder sehen, im sich verführen lassen. Bei Paulus erscheint die Sünde als eine Macht, die das Leben und das Zusammenleben bestimmen tut und Menschen zu Sklaven von ihren Leidenschaften machen tut. Die Leidenschaften, die dann ausgeliefert sind. Der Begriff Sünde bezeichnet also die einzelne verwerfliche Tat, oder ich könnte jetzt eben auch sagen, die sündige Tat, die sündige Verfehlung, die anfangen tut schon im Kopf oben, mit unseren Gedanken. Und aus diesen Gedanken heraus kommen dann eben sehr oft die sogenannten Tatsünden, die dann aus Unglauben heraus oder aus der Trennung von Gott heraus entstehen. Böse Worte, verletzende oder unwahre Aussagen also sind nach dem biblischen Verständnis zu den Tatsünden zu zählen. Sünde könnte auch als Gegenteil von der moralischen Verantwortung aufgefasst werden. Ja, man könnte noch viel sagen über Sünde, aber wir gehen weiter. Hey. Nein, wo haben wir? Zurück. Ja, vielleicht werden wir das doch lesen. Vielleicht hilft es uns. So lasst nun die Sünde, also das ist 6. Kapitel vom Römerbrief, Vers 12 bis 16. So lasst nun die Sünde nicht herrschen in euren sterblichen Leibe und leistet seinen Gebirden keinen Gehorsam. Auch gebt nicht der Sünde eure Glieder hin als Waffen der Ungerechtigkeit, sondern gebt euch selbst Gott hin als solche, die tot waren und nun lebendig sind, und eure Glieder als Gott als Waffen der Gerechtigkeit. Denn die Sünde wird nicht herrschen über euch, weil ihr ja nicht unter dem Gesetz seid, sondern unter der Gnade. Wie nun sollen wir sündigen, weil wir nicht unter dem Gesetz Gottes, sondern unter der Gnade sind? Das sei ferne. Wisst ihr nicht, wem ihr euch zu Knechten macht, um ihm zu gehorchen? Dessen Knechte seid ihr und dem gehorcht ihr, entweder als Knechte der Sünde zum Tode oder als Knechte des Gehorsams zur Gerechtigkeit. Und so kommen wir zur Sackgasse Tod. Wenn wir an Tod denken, dann haben wir den Eindruck, ja, das ist das Ende von unserem Leben. Oder das endgültige Versagen von allen unseren lebenswichtigen Organen, die wir haben. Wo es tötet um uns herum, da ist das Leben in Gefahr. Wer tot ist, der lebt nicht mehr. Wenn sie unserem heutigen Text heißt, der Lohn der Sünde ist der Tod, so bedeutet das, dass wer das Ziel verfehlt, am Schluss tot ist, am Schluss stirbt. Wer nicht Jesus Christus als seinen Erretter annimmt, an ihn glaubt, ihm der gibt und nach seinem Vorbild und in der Kraft vom Heiligen Geist lebt, der verfehlt das Ziel und erntet schlussendlich den Tod. Es ist irgendwie eine harte Aussage und ich weiss nicht, wenn ihr mit euren Kollegen redet oder mit Menschen, die nicht immer wieder in den Gottesdienst gehen, die nicht, wie wir sagen, gläubige Christen sind, dann sagen die, ja, das ist doch ein bisschen Schwarz-Weiss-Malerei. Einfach Schluss, fertig. Aber es gibt sehr viele von unseren Mitmenschen, die sagen, lebt wir, lassen Sie es gut gehen, strengen wir uns an, freuen uns über alles Schöne, schlussendlich sind wir doch alle zusammen tot. Aber das ist nicht der Weg der Bibel. Also die Bibel zeigt den Weg auf. Es gibt tatsächlich so Leute, die so leben und so handeln. Aber die Bibel zeigt noch einen weiteren Weg auf. Nämlich der zweite Weg, der Weg des Lebens. Und danach kommen die Leute natürlich ins Fragen, ja, was ist denn der Weg vom Leben? Und ihr wisst das natürlich, denke ich schon alle. Wir sind Diener von Gott, haben wir auch gesungen in der Anbetung vorher. Aber das Wort Diener, wo brauchen wir das in unserem Alltag drin? Nein. In unserem Sprachgebrauch redet man eigentlich nicht mehr von Diener. Früher hat man noch von der Dienerschaft geredet. Später sind dann Diener mehr Arbeiter geworden. Und heutzutage redet man eigentlich von den Angestellten oder von den Mitarbeitern. Und so möchte ich Sie fragen, sind Sie ein Diener oder eine Dienerin von Gott? Oder sind Sie ein Mitarbeiter von Gott? Oder sind Sie ein Angestellter von Gott? Aber irgendwie tönt das ein bisschen komisch, Mitarbeiter von Gott sein. Aber wenn ich Sie frage, sind Sie eine Dienerin von Gott? Sind Sie ein Diener von Gott? Tönen Sie irgendwie auch ein bisschen komisch, ein bisschen wie von gestern. Ein Diener, der dient seinem Herr. Ein Arbeiter, der schafft für seinen Chef. Ein Angestellter oder Mitarbeiter, die schafft für ihre Firma. Und wie ist es denn in der Kirche? Wie ist es in der Pfimi? Sind Pastoren oder die Anbetungsleiter oder die, die für Ordnung schauen, Zigristen, Musiker, Kirchenvorstände, Jugendarbeiter, Sozialdiakon, Gemeindeglieder, sind das alles Mitarbeiter von Gott? Oder Angestellte von Gott? Oder Beauftragte von der Kirche? So gibt es Fragen über Fragen. Und wir können uns also auch fragen, ist Dienen und Arbeiten, Dienen und Arbeiten das Gleiche? Einfach synonym? Einfach in unseren heutigen Sprachgebrauch übersetzt? Die Frage möchte ich euch einfach mitgeben. Ist gut, wenn wir die überlegen. Sind wir Angestellte von der Kirche? Von der Glaubensgemeinschaft sind wir Mitarbeiter oder sind wir Diener von Gott? Hat Gott uns beauftragt für das, was wir machen? Ich möchte nochmal zurückblenden zum bekannten Musiker, zum Johann Sebastian Bach. Er war ein gesegneter Komponist und hat viele Lieder komponiert, also textet und vertont in Lieder. Und er hat unter all seine Werke hat er drei kleine Buchstaben gesetzt. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. SDG. Soli Deo Gloria. Und das heisst wieder auf Deutsch, allein Gott die Ehre. Oder Gott zur Ehre. Gott soll verherrlicht werden mit dem, was er komponiert hat. Und ich denke, wenn wir das für uns mitnehmen, für unseren Alltag, bei allem, wenn wir morgen wieder ins Geschäft gehen oder eben im Alltag sind, dass wir sagen, was ich heute mache, soli Deo Gloria, zur Ehre von dir, mein Herr und Meister. Gehen wir einen Schritt weiter zur Heiligung. Im Vers 22 schrieb der Paulus: Jetzt tut ihr das, was zu eurer Heiligung führt. Was meint der Paulus mit Heiligung? Was meinet wir mit Heiligung? Oder wie tönt ihr das euren Mitmenschen erklären, wenn in der Bibel von Heiligung steht? Ich habe weiterblättert in der Bibel und beim Hebräerbrief, Kapitel 13, auf Vers 12 bis 15 gestoßen. Nach der Luther-Übersetzung steht da: Darum hat auch Jesus, damit er das Volk heilige, also dass Jesus das Volk heilige, durch sein eigenes Blut gelitten, draußen vor dem Tor. So lasst uns nun zu ihm hinausgehen vor das Lager und seine Schmach tragen. Denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. So lasst uns nun durch ihn, Gott, allezeit das Lobopfer darbringen. Das ist die Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen. Jesus hat also sein Volk geheiligt, indem dass er die Sünde, all unsere Sünde, als Kreuz von Golgatha getragen hat und dort gesühnt hat mit seinem Tod. Und darum haben wir Zugang zum Allerheiligsten. Darum sagt Jesus, eigentlich schon ein prophetisches Wort, vorher hat er im Johannesevangelium Kapitel 14, Vers 6 gesagt: Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Darum, liebe Gemeinde, sollen wir Jesus Christus als unseren Erretter, als unseren Erlöser bekennen und sagen: Jesus hat mich frei gemacht. Wie es vorher der Berni erzählt hat, 1974. Aber das ist ja nicht nur ein einmaliger Akt. Ich vergleiche das immer wieder. Wir sind ja alles also Wanderleute und gehen laufen. Wenn wir das Ziel eingeschlagen haben, dann gibt es immer wieder Weggabelungen, wo man muss überlegen, welche Weggabelung führt denn schlussendlich zum Ziel hin. Wenn wir nur sagen, 1974 habe ich den Weg vom Leben eingeschlagen und jetzt bin ich auf dem rechten Weg, dann müssen wir aufpassen, dass wir eben nicht auf das Mal in eine Weggabelung reinkommen, wo wir in den Sackgasse landen. Also kein Angriff gegen dich, Berni. Es geht uns allen gleich. Wir sind immer wieder unser Ziel vor Augen haben: Jesus Christus. Er ist unser Herr und Heiland. Darum sollen wir immer wieder zu unserem himmlischen Vater beten, im Namen Jesu. Und das in verständlichen Worten. Und wenn wir nicht mehr weiter wissen, oder auch sonst, wer die Gabe hat, in Zungen zu beten, der soll so Gott anbeten und ihn ehren, ihn loben und preisen. Und wer die Gabe hat, ein Musikinstrument spielen, Gabe hat zum Singen, der soll von ganzem Herzen singen, Gott loben. Nicht nur da vorne am Sonntagmorgen, sondern tagtäglich daheim. Wir haben nebst dem Buch der Psalmen so viele christliche Liederbücher. Mit unseren Liedern sollen wir Gott loben, ehren, preisen, ihm zur Ehre singen, ihn im Lied anbeten und ihm huldigen mit unserer Stimme und mit all unseren Instrumenten. Denn er ist der König und nicht nur der König, sondern er ist unser König, er ist mein König. Ihm gebührt alle Ehre, Er sitzt auf dem Thron und regiert. Er ist der Heilige. Und wenn der Heilige gegenwärtig ist mit seinem Geist, dann leben wir in der Heiligung drin. Dann sind auch wir durch das Blut von Jesus Christus geheiligt. Darum habt ihr vielleicht gelesen, wenn ihr in der Bibel leset, leset ihr ab und zu, schreibt der Paulus, an die Heiligen in Rom, sind das andere Menschen gewesen als wir? Ihr hättet vielleicht gestaunt, wenn ich anfangs von der Predigt gesagt hätte, an die Heiligen in der Pfimi Bargen. Vielleicht hättet ihr gedacht, ja, bin ich da wirklich gemeint? Aber der Paulus hat so Christen in Rom angesprochen. Und darum meinte Paulus, dass die Christen in Rom an gekreuzigten Jesus Christus und an den verstandenen Jesus Christus, an Gottes Sohn, glauben. Sie haben ihm ihr Leben und ihr Sterben anvertraut. Oder wie es der Paulus einmal sagt, in Jesus Christus sei Gott leben und weben wir. Wir sind miteinander so fest verbunden. In ihm sind wir von Neuem geboren und sind so zu Kind von Gott geworden. Und wenn wir Kind von Gott sind und er in uns drin lebt, dann sind wir Königskind. Und manchmal habe ich den Eindruck, das vergessen wir so leicht wieder in unserem Alltag drin. Aber ist das nicht etwas Grossartiges? Wir sind nicht einfach nur irgendjemand, sondern wir sind Kind von Gott. Wir sind Königskind. Und wir haben eine Verheißung in unserem Leben drin. Nämlich das Ziel ist das ewige Leben. Das ist uns verheißen. Wer in der Heiligung drin leben tut, der hat nicht erst irgendwann das ewige Leben, sondern der hat es heute schon. Sind ihr heute Morgen so aufgestanden und gewusst, juhui, ich lebe ewig. Ich habe das ewige Leben. Auch wenn wir noch in dieser Welt leben, auch wenn wir noch in unserem vergänglichen Körper drin leben, aber inwendig in uns drin, da lebt der auferstandene Herr Jesus Christus. Und sein Geist gibt unserem Geist darin Zeugnis, dass wir mit in alle Ewigkeit mit ihm leben werden. Auf dieser Erde ist es schon so, da leiden wir mit den Leuten, die auch leiden. Wir leiden und seufzen immer wieder unter der Ungerechtigkeit auf unserer Erde, auf unserer Welt. Wir leiden unter den Schmerzen und Vergänglichkeit von unserem Körper. Aber ich habe es so schön gefunden, Sonja, in deinem Zeugnis drin, wie du gesagt hast, ja nun, dann ist es halt so, dass jetzt der Tumor halt ein Bösartigen ist, dass es jetzt ein Krebs ist. Aber der Glaube, dass Jesus Christus über dem Krebs steht, der hat dir Kraft gegeben und hat dich durchgetragen durch die schwierigen Zeiten durch. Und ich denke, gerade auch wenn wir eben krank sind und Schmerzen haben und nichts spüren von der Gegenwart von Gott, wie wichtig ist es doch denn einfach, doch zu wissen, Jesus Christus lebt. Er ist in mir drin. Und Jesus Christus hat verheißen, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte nicht. Ist das nicht eine grossartige Aussage? Alles wird vergehen. Und gerade wenn wir älter werden, ist es ja unser Körper, der nachlässt und wo wir manchmal Mühe haben, dass wir eben nicht mehr 20 sind, sondern dass das und jenes nachlässt. Aber wir haben das Wort von Jesus Christus, oder wie es der Daniel gesagt hat in der Einleitung, beim Auswendiglernen, wenn sie im Krieger Wort auswendig lernen, dann sind die in uns drin. Und wenn Gottes Wort in uns drin ist, dann überlebt das alle Vergänglichkeit. Wir wissen, unser himmlischer Vater wird eine neue Erde und einen neuen Himmel schaffen. Eine Erde und einen Himmel, wo es keine Ungerechtigkeit und keine Schmerzen mehr geben wird. Und das Schönste davon, er selber wird auf dieser neuen Erde und dem neuen Himmel unter uns leben, wohnen. Wir werden mit ihm können zusammen sein und haben Frieden in ihm und mit ihm. Und so komme ich zum Schluss. Im Grunde genommen kennt das Wort Gottes nur zwei Wege. Der eine grosse Weg von der Sünde oder eben von der Zielverfehlung, wo man gleichzeitig sagen könnte, wo in die Verdammnis führt. Und der andere Weg, der Weg von der Heiligung, wo ins ewige Leben führen tut. Gott überlässt uns Menschen die Wahl. Und das ist der grosse Unterschied zum Widersacher von Gott zum Teufel. Der Teufel zwingt uns einfach, für das oder jenes zu machen, während Gott uns ernst nimmt und uns die Wahl lässt. Wähl du, was für einen Weg, dass du in deinem Leben möchtest gehen. Und dann sind wir einfach alle zusammen herausgefordert und gefragt, was für ein Ziel habe ich in meinem Leben? Was für einen Weg wähle ich? Eben, ich zeige nochmal auf das Schwarz-Weisse, das uns manchmal vorgeworfen wird. Wir können das schon sagen, wenn wir eben so gross sagen, der eine Weg und auf der anderen Seite der andere Weg. Und wenn die Leute fragen, warum, dann können wir sagen, wie es so im Wort Gottes steht. Das ist nicht einfach eine Lehre von der Pfimi oder sonst von einer Kirche, sondern es ist das Wort Gottes, wo so redet tut. Und Gott lässt uns nicht im Ungewissen. Er sagt, ja, probiere mal den Weg aus oder gange mal den Weg. Wirst du schon sehen, ob du in einer Sackgasse landest oder ob du dann umkommst. Er zeigt Konsequenzen auf von diesen beiden Wegen. Ja, und jetzt kennen wir uns ja eigentlich fast alle. Und ich denke, irgendwann habt ihr sicher alle schon mal den Weg vom Leben gewählt in eurem Leben drin. Aber irgendwie habt ihr auch wieder gemerkt, dass man so eine Weggabelung kommt, wo man sich wieder neu muss orientieren muss. Und ich frage mich, haben wir alle uns schon mal ganz bewusst von Gottes Widersacher, vom Teufel, losgesagt? Haben wir gesagt, du hast kein Anrecht mehr in meinem Leben drin? Haben wir ganz bewusst unser Leben, Jesus Christus, einmal Gott übergeben und haben gesagt, ich möchte zu dir, ich möchte wirklich den Weg vom Leben gehen. So möchte ich bitten, das Musikerteam führen zu kommen. Und ich möchte mit euch so ein Lossagegebet und ein Übergabegebet beten. Weil ich ja nicht jedes Einzelne kenne, muss jedes selber überzeugt sein, kann ich das innerlich mitbeten oder tue ich das innerlich nicht mitbeten. Aber ich möchte euch einfach einladen, das innerlich, nicht laut, sondern innerlich mitzubeten. Und ich wollte sagen, ich habe es auch noch ausgedruckt und würde es vielleicht am Ausgang, wenn es noch irgendwo ein Plätzchen hat, auflegen, wo wir es können mit heimnehmen und die Heim auch im stillen Kämmerli nochmal beten. Ich denke, es ist immer wieder richtig und wichtig, dass wir uns vom einen Weg lossagen und am anderen Weg ganz bewusst wieder sagen, und heute gehe ich den neuen Weg. Dann habe ich ein paar wenige Exemplare von meiner Predigt, die ich auf die schriftliche Form, wenn es irgendjemand noch möchte, nachlesen oder mit eurer eigenen Predigt will vergleichen oder in Kleingruppen besprechen, dann hat es ein paar. Und sonst, wenn es ausgegangen wäre, könnt ihr jederzeit nachdrucken oder mailen. Gut, ich glaube, wir sind soweit. Also, ich glaube, man kann es lesen, oder? Ja. Unter dem Schutz des Blutes Jesu Christi wage ich jetzt zu sprechen. Satan, du hast von nun an kein Eigentumsrecht mehr an mir. Der Vertrag mit dir ist gebrochen und die Flüche sind zerstört. Ich habe mich an das Kreuz Jesu Christi gebunden und stehe unter dem Schutz des Blutes Jesu Christi, in Jesu Namen. Ich übergebe dir, dreieiniger Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist, in Jesus Christus mein Leben und binde mich für Gegenwart und Zukunft, Zeit und Ewigkeit an das Kreuz von Golgatha, an dem mein Erlöser für mich starb. Das Opfer Jesu Christi nehme ich ganz persönlich für mich in Anspruch. In Jesu Hände lege ich mein Leben und Sterben, meine Zeit und meine Ewigkeit. Blut Jesu, schütze mich vor aller satanischen Anfechtung. Heiliger Geist, fülle mich mit deiner Kraft, damit ich Gott, den himmlischen Vater, mehr und mehr erkennen und ihm dienen kann. In Jesu Namen. Amen.